Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Dann habe ich noch eine Sache, bevor die Predigt losgeht, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das in Worte kleiden soll. Ich bin seit 2013 in dieser Gemeinde. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht darüber reden, dass jetzt mein Dienst hier beendet ist. Seit 2013, seitdem ich hier bin, wird in dieser Gemeinde geklaut. Bis zum heutigen Tag. Regelmäßig. Verschwinden Sachen. Und das sind oft Kleinigkeiten. Klopapier wird geklaut. Hygieneartikel werden geklaut. Wir haben, wo ist Daniel Klinger? Da hinten, hi. Der Leiter des Yesrael-Teams, was die Drogenarbeit in Freiburg macht. Die kommen immer mit Brötchen und die sind mit Butter geschmiert. Da brauchst du viel Butter. Daniel will viel Butter auf die Brötchen. Deswegen haben wir auch viel Butter im Keller. Und dann ist einfach mal die ganze Butterration komplett weg. Und das muss jemand sein, der hier unter uns ist. Wenn du mich hörst, du sündigst mit dem, was du tust. Du bestiehlst. Wie hat es ein Bruder zu mir gesagt, dass man stiehlt, haben wir als Kinder gelernt, aber dass man noch im Hause Gottes stiehlt, das geht so nicht. Wir wissen nicht, wer es ist, aber höre mich, wenn du mich hörst. Der Herr sieht dich. Und ich bete, dass der Heilige Geist dich überführt und dass du erkennst, dieses Verhalten ist nicht hinnehmbar. Und wenn du Not leidest und es dir an den substanziellen Dingen deines Lebens fehlt, dann komm zu uns. Wir sind doch eine Gemeinschaft, die füreinander sorgt. Wer ist hier unter uns, dass wenn ihn jemand bitten würde um Klopapier, dass wir sagen würden, dafür habe ich nichts mehr übrig? Wir mögen vielleicht lachen über diese Weise, dass jemand so etwas klaut, aber keine Ahnung, was jemanden dazu treibt, aber es gibt auch Not unter uns. Und man traut sich vielleicht nicht damit rauszurücken. Wenn ich jetzt so ermahnend spreche, dann spreche ich nicht Gericht, sondern Umkehr. Denn bei dem Herrn ist Gnade. Und wenn du jetzt aufstehen solltest und sagst, seit Jahren bin ich das, dann verdammen wir dich nicht. Sondern wir freuen uns darüber, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bist, dass du umkehrst und wir gemeinsam dir helfen können. Aber das einfach so hinnehmen, die ganzen Jahre, das geht so nicht. Der Herr sieht, was wir tun. Und das ist egal, ob wir eine fromme Fassade aufrechterhalten. Und das sind jetzt die Dinge, die wir sehen.
Jetzt sitzen wir alle in der Reihe und sagen, oh, gut, dass ich das nicht bin. Irgendjemand hier ist so ein richtig dreckiger Typ und der hat das nötig. Lass uns diese Botschaft so nicht hören. Wir alle tun Dinge im Verborgenen und meinen, niemand nimmt davon Kenntnis. Wir brauchen alle diese Offenbarung des Heiligen Geistes, dass Dinge nicht in Ordnung sind, dass wir Dinge nicht einfach so sein lassen können, wie sie sind, sondern müssen ehrlich werden vor Gott, vor uns selbst und vor unseren Geschwistern oder vor unseren Mitmenschen, sind vielleicht noch nicht mal Glaubensgeschwister, wo wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher. Es wird der Tag kommen, wo diese Dinge aufgedeckt werden und es ist besser. Es ist besser, dass wir sie vor der Zeit offenlegen, vor das Kreuz bringen, weil das ist der Moment der Gnade. Und es ist schlimmer für uns, wenn der Herr es irgendwann aufdecken muss und uns beschämen wird dafür, was wir im Verborgenen getrieben haben. Niemand ist hier gerecht aus sich selbst. Wir alle mangeln an der Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle Sünder, allesamt. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist kein Gerechter, sagt die Schrift. Und wenn du ihm gerade deine Hand heben wolltest, aber ich schon, lass es besser sein. Da ist keiner, der in sich perfekt heilig ist. Jeder braucht Vergebung. Und dennoch werden wir Sünden nicht schönreden. Wir brauchen diese Offenlegung. Gott will dich befreien von diesen Dingen. und möchte dir eine echte Hilfe, eine echte Stütze geben in deinem Leben. Höre mich und lass diese Worte nicht an dir vorüberziehen.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt einen vernünftigen Übergang machen soll zur Predigt. Und ich werde mir auch keine Mühe geben. Cut, Punkt. Wir gehen zur Predigt. Matthäus 8. Wir haben eben gerade den Text von Reinhold gelesen bekommen. Jesus ist unterwegs und wir lesen hier in unserem ersten Vers, der uns beschäftigt. Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. So, Jesus sieht viele Massen um sich. Wir können uns vielleicht daran erinnern, dass es drei erzählte Heilungen gibt. Jesus war wahnsinnig unterwegs in Heilungskraft und das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Und viele Menschen um ihn herum, die seine Nähe suchen und sich gemeinsam um ihn tummeln. Und wir lesen, dass er befiehlt, das jenseitige Ufer zu suchen, wegzufahren, weg aus dieser Masse. Und man kann sich hier schon die Frage stellen, ist Jesus gegen große Ansammlungen? Warum macht er das? Warum geht er von dieser Masse weg? Also wir haben hier auch gerade eine schöne Ansammlung, weil Jesus geht, und das macht er nicht nur einmal, immer wieder geht Jesus aus den großen Ansammlungen weg. Wir dürfen nicht auf die Idee kommen, dass Quantität, also große Versammlungen für Jesus grundsätzlich etwas Schlechtes wären. Im Reich Gottes hat es seine Wertigkeit, dass viele Menschen zusammenkommen und sich um Jesus tummeln. Denn wenn wir uns die Bibel anschauen, dann werden wir im ersten Buch Mose, in Kapitel 32, Vers 13, eine Urverheißung, ein Urversprechen finden, was Gott Abraham gegeben hat, wo es heißt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Also ich will aus deiner Familie heraus, möchte ich mir ein Volk schaffen, was zahlreich ist, so stark, dass man es nicht zählen kann. Gott hat auch Quantität auf dem Herzen, dass viele ihn erkennen, dass viele ihn lieben. Diese Offenbarung, die Abraham bekommen hat, die wird in gewisser Weise wiederholt. Ja, kommt gern nach vorne hier. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz. Diese Verheißung, dass ganz zu Beginn, dass Gott sich ein großes Volk machen möchte, das sehen wir wiederholt in gewisser Art und Weise im Buch der Offenbarung, wo es in Kapitel 7, Vers 9 heißt, und siehe, eine große Volksmenge, und jetzt achtet mal, die niemand zählen konnte, vielleicht klingelt es bei einigen, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Meine Lieben, die Bibel ist eine große Erzählung. Altes und Neues Testament gehören zusammen. Gott schreibt eine große Geschichte und da beginnt sie im ersten Buch Mose. Abraham, ich beginne etwas mit dir. Und denkt ja nicht, dass wir keinen Teil haben in der Verheißung Abrahams. Wir sind mitgemeint. Und daran werden wir erinnert im 7. Kapitel in der Offenbarung. Dort ist der Moment, wo eine Vielzahl auf einmal sich vor dem Thron Gottes versammelt, die niemand zählen kann. Und jeder, der das gelesen hat, konnte sich erinnern an diese Verheißung von Abraham. Und so sehen wir, dass diese Verheißung am Anfang der Schrift und die Erfüllung am Ende der Schrift sich auch bewahrheitet oder anfängt zu erfüllen inmitten der Schrift, und zwar in der Apostelgeschichte. Nachdem der Heilige Geist gekommen ist und die Gemeinde gegründet wurde, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen oder Personen hinzugetan. Also eine Gemeinde von 3000 Menschen, eine Megachurch. Und die Apostelgeschichte beschreibt das nicht ohne Grund. Wir sollen das hören. Wir sollen mitbekommen, dass Gottes ein Anliegen ist, viele zu sammeln. Dass viele Jesus kennenlernen und in den Genuss der Liebe Gottes kommen. Und wenn du Apostelgeschichte weiterliest, Apostelgeschichte 4, Vers 4, geht es dann weiter. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Also wir sehen ja, es wächst, es wächst, es wächst. Wir Kirchen sehen das, wir lesen das und wir neigen dazu, dass wir unsere Relevanz abhängig machen von Quantität. Dass wir unsere Wertigkeit als Gemeinde vor Ort davon abhängig machen, ob wir denn auch viele sind oder nicht. Und so hast du dann Kirchenoptimierungsprogramme, die sehr darauf getrimmt sind, möglichst ein personelles Wachstum zu erzielen, weil das ja das Nonplusultra ist. So legitim auch Freude darüber ist, dass man groß wird, dass viele Menschen kommen, Jesus reicht es nicht. Die Masse allein ist nicht das Ziel. Sie ist nicht falsch. Es ist ein Herzensanliegen Gottes, aber sie ist nicht das Einzige, was Jesus auf dem Herzen ist. Jesus will hier wegfahren. Er will weg von der Masse. Aber was will er denn eigentlich tun? Wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, dann werdet ihr sehen, dass er später in Vers 28 möchte er zwei Menschen begegnen, die ein dämonisches Leiden in ihrem Leben haben. Und diese zwei hat er im Blick. Ich möchte aus der Masse raus und ich möchte diesen Zweien begegnen. Und nach ihrer Befreiung wird Jesus wieder aufbrechen und erneut wird er wieder nur Einzelnen begegnen und auch in Jüngerschaft mit ihnen gehen bzw. ihnen dienen. Aus diesem Vers müssen wir als Christusgemeinde etwas lernen. Wir als Christusgemeinde haben ein schönes Wachstum in den vergangenen Jahren. Ein beneidenswertes Wachstum in den vergangenen Jahren. Und wir freuen uns auch darüber. Wir freuen uns darüber, dass so viele Menschen kommen und Hunger haben nach dem Wort Gottes und nach der Versammlung, nach der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Aber wenn du mich hörst und dazu kommst, das alleine ist noch nicht das Ziel. Dass wir einfach in der großen Versammlung sind, ist noch nicht das Ziel für Jesus. Jesus hat mehr für dich als die große Masse. Jesus will, dass wir den Einzelnen suchen, dass wir in Jüngerschaft gehen, dass wir miteinander verbunden sind im Persönlichen, wo auch Raum ist für die persönliche Not. Denn in der Masse kann man wunderbar untergehen, ist es nicht so? In der Masse kann man sich auch verstecken und das tut auch manchmal gut. Aber Jesus möchte an Dinge ran, die nur dort offenbar werden können, die nur dort offengelegt werden können, wo wir in persönlicher Beziehung auf einmal auch auftreten. Meine Lieben, ein Gottesdienst ist gut und heilig, aber es ist nicht alles. Jesus sieht darin eine große Dringlichkeit und nicht nur eine Option. Wir sehen hier in unserem Text, er befahl, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Mit welchem Typen haben wir es hier zu tun? Jesus ist nicht einfach jemand, der nette Vorschläge hat. Jesus ist ein König und so handelt er auch. Ja, Jesus ist unser Freund, aber er ist mehr als das. Jesus ist nicht jemand, der einfach nette Ratschläge für dich hat, der irgendwie dein Leben ein bisschen optimieren könnte, sondern Jesus befiehlt. Jesus sagt, wir werden das jetzt tun. Ja, wenn ich einer der Jünger wäre und wenn ich sage, alle unsere Prognosen und Kirchenmodelle, Jesus sagen uns, wir müssen jetzt an diesem Punkt bleiben. Denn jetzt sind gerade viele da. Wir müssen ein Haus bauen für diese vielen Leute. Jesus sagt, wir gehen jetzt von dieser Masse weg. Es gibt mehr als das. Die Masse ist nicht egal, wir haben es in der Apostelgeschichte gesehen. Der Heilige Geist bewirkt das auch, dass so etwas passiert hier. Und das ist schön, aber es ist nicht alles. Jesus möchte aus der Masse heraus und er möchte den Einzelnen suchen. Und frage dich, kommst du dem nach? Geschieht das in deinem Leben? Oder lebst du ein Leben, was nur in dieser Masse stattfindet, wo man möglichst unentdeckt bleibt, wo man versucht, so paar Kirschen irgendwie rauszukriegen und so, ja, ich nehme vielleicht eine Predigt, einen guten Lobpreis. Aber die persönliche Jüngerschaft, die Begegnungen im Einzelnen, das ist nichts für mich. Jesus sucht das und Jesus befiehlt seine Jünger und seine Jünger laufen ihm dann auch nach. Die machen das dann. Auch dir sagt Jesus heute, wenn du noch nicht in Jüngerschaft bist, geh in Jüngerschaft. Jesus hat
das als Instrument ausgewählt, um auf eine andere Weise uns zu begegnen und uns zu dienen. Jesus tut das auf vielfältige Weise. Also eine herzliche Einladung mit dem Befehl Jesu. Schön, oder? In der Schule gab es früher Wahlpflichtfächer. Ich fand diesen Namen immer schön. Wahlpflicht. Du hast die Wahl, aber bist verpflichtet. Okay, gehen wir weiter. Die Verse 19 bis 20. Es kommt zu einer Unterbrechung des Vorhabens. Jesus möchte irgendwo hin, aber auf einmal wird die Szene unterbrochen. Das passiert auch immer wieder im Leben von Jesus, dass er unterbrochen wird von Menschen, die an ihn herantreten. Wir lesen Vers 19 bis 20. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm: Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Die Reaktion von Jesus ist mal wieder in diesen wenigen Versen verwunderlich. Kennt ihr diese Armbänder WWJD? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wenn ich die Evangelien lese, mir diese Frage stelle, ja, dann weiß ich eigentlich nie, warum Jesus die Dinge tut, die er tut. Er handelt irgendwie immer anders, als man das denkt. Denn da ist jemand, der ihn beobachtet. Da ist jemand, der ihm zugehört hat. Und jetzt ist er bereit, wie er sagt: Ich bin bereit, dir zu folgen, wohin du auch gehst. Hey, das ist ein Moment für einen Prediger, wo er nicht lang fackelt. So, du willst nachfolgen? Alles klar. Handschlag drauf. Du gehörst jetzt zum Team Jesus. Komm, wir beten miteinander und dann ist die Sache geritzt. Jesus macht das nicht. Man fragt sich, was ist los mit Jesus? Jesus ist irgendwie so ein Querulant, der immer querschießt. Ihr sagt nicht Querdenker, ja? Querschießt. Er ist irgendwie immer anders. Irgendwie, er sieht die Sachen irgendwie ganz anders, als wir sie oft sehen. In diesen Momenten sind wir sehr, sehr schnell und machen den Sack zu. Jesus drückt auf Pause, sagt: Mein Lieber, nicht so schnell. Ich habe dir was zu sagen. Warum reagiert Jesus so konfrontierend? Ist er nicht nett? Also die Reaktionen von Jesus sind oft nicht so freundlich. Ich denke so: Mensch, Jesus, in meiner Seelsorgeausbildung habe ich gelernt, man sollte erstmal ein Verständnis zeigen, erstmal loben für das, was schon da ist. Und nee, Jesus geht gleich zum Punkt. Warum macht Jesus das? Was hört Jesus in den Worten, dass er nicht gleich einwilligt? Der Mann sagt etwas, wo Jesus eine Irritation in sich verspürt und die dann auch zum Ausdruck bringt. Wir müssen erstmal verstehen, mit welcher Person haben wir es hier zu tun. In unserem Text heißt es, es ist ein Schriftgelehrter. Soweit so gut. Ein Schriftgelehrter war damals ein Lehrer der Bibel. Okay? Das waren sozusagen die Pastoren der damaligen Zeit. Die waren Lehrer. Die haben die Bibel gelehrt. Und nun sagt dieser Lehrer zu Jesus: Lehrer, wie sagt er, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Er spricht ihn an mit Lehrer. Das passt Jesus nicht. Warum? Natürlich ist Jesus ein Lehrer. Jesus weiß, dass er ein Lehrer ist. Er bezeichnet sich selber auch manchmal als Lehrer. Aber der Schriftgelehrte als Lehrer spricht Jesus an und ausschließlich auf Augenhöhe. Hey Kollege, hey Mitlehrer, ich als Lehrer bin bereit, mit dir als Lehrer unterwegs zu sein. Ich sehe, du könntest mich in deinem Team gut gebrauchen. Bislang hast du nur irgendwie so Hautkranke, irgendwie Sklaven, Fischer, aber ich komme als Lehrer und Lehrer, ich bin bei dir. Nur auf Augenhöhe, mehr nicht. Das ist das Level, das ist das Niveau, auf dem wir uns begegnen. Und mit der Antwort von Jesus erklärt er den Schriftgelehrten, mit wem er es hier eigentlich zu tun hat und wohin die Reise für diesen Lehrer denn geht. Jesus entgegnet: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen oder der Menschensohn hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Das ist die erste Stelle im Matthäusevangelium, die wir finden, wo Jesus sich selber identifiziert mit diesem komischen Namen Menschensohn. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder mal gelesen? Der Sohn des Menschen, Menschensohn. Und wenn du das Matthäusevangelium liest, wirst du sehen, dass Jesus diesen Titel allein circa 30 Mal verwendet in dem Evangelium. Das ist Jesu allerliebste Beschreibung, wenn er über sich selber spricht. Er benutzt keinen Begriff öfter als den, wenn er über sich redet. Ich bin der Menschensohn. An dieser Stelle gibt es oft ein Missverständnis. Viele, die das lesen, sagen, okay, er möchte sagen, dass er ein Sohn eines Menschen ist und damit, dass er ein Mensch ist. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Jesus sagt nicht einfach, ich bin Mensch, hallo. Jeder, der, und er sagt das ja zu einem Schriftgelehrten, der seine Bibel gut kannte. Und jeder, der diesen Begriff gehört hat, Menschensohn, wusste, worauf er sich gerade bezieht. Denn dieser Menschensohn wurde im Alten Testament, und dieser Lehrer, der Schriftgelehrte, kannte das Alte Testament gut, dieser Begriff wurde schon im Alten Testament eingeführt im Buch Daniel. Und dort wird gesagt, dass es einen Menschensohn geben wird und den wird etwas ganz Gewisses auszeichnen und kennzeichnen. Und im Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 14 heißt es, dem Menschensohn wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Der Menschensohn ist Gott selbst. Das ist diese Person. Niemand wusste bis zu diesem Tag, wer ist dieser Menschensohn, dem das Königtum gehört, der eine ewige Herrschaft hat, ohne Anfang und ohne Ende, dem alle dienen werden, alle Nationen. Vielleicht klingelt es wieder mit der Offenbarung, wo vor dem Thron Gottes auch alle Sprachen, alle Nationen stehen. Es ist ein roter Faden durch die Schrift, die immer wieder uns Christus predigen will. Jesus sagt hier, du hast es mit dem Herrn der Herren zu tun. Der König aller Könige, mein Freund, steht vor dir. Und das Einzige, was dir einfällt, wenn du mit mir sprichst, ist Lehrer. Lieber Lehrer, der du Daniel Kapitel 7, Vers 14 kennst, du hast keine Ahnung, wem du hier folgen willst. Du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast. Er macht ihm klar, lieber Lehrer, wir spielen überhaupt nicht in derselben Liga miteinander. Und wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich finde dich löblich, du sprichst gut, du predigst gut, ja, du hast auch irgendwas drauf, was wir irgendwie nicht drauf haben, aber Lehrer, ich will dir folgen. Als Lehrer wollen viele Jesus folgen. Jesus ist hoch im Kurs und wird in jeder politischen Debatte, wenn es irgendwie passt, auch zu Rate gezogen. Wir hatten es ja schon öfter, dass die Bergpredigt auch ganz gerne dann auch in unserem Kulturkreis herangezogen wird. Ja, Jesus hat ja gesagt, aber er wird dann immer nur als Lehrer genommen, als eine vorbildliche Person. Und diesem Lehrer kann man gerne folgen, weil er hat schöne Ideale. Feindesliebe, Menschenfreundlichkeit, Barmherzigkeit, Demut, das sind alles Dinge, wo wir sagen können, da können wir uns eine Scheibe abschneiden und das ist irgendwie ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte und diesem Mann können wir gerne folgen. Und da ist jeder dabei, der sagt, ja, natürlich bin ich Christ. Weil der Satz wird gesagt, weil die meisten Menschen damit verbinden, ich bin Christ, ich folge einem Lehrer. Ich folge einem moralischen Vorbild. Und das ist das Einzige, was dieser Lehrer im Sinn hat. Hey, ich unterrichte auch Leute. Ich stimme mit dir überein. Und wir können gemeinsam durch die Landen ziehen. Und du gibst die Marschrichtung vor, aber wir sind irgendwie im gleichen Boot. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Aber wenige sind bereit, Jesus als König, als Herrscher und als Messias zu akzeptieren. Das, meine Lieben, ist etwas gänzlich anderes. Wenn du dich heute hier wiederfindest und sagst, ja, das Christentum hat schon löbliche Eigenschaften, deswegen bin ich Christ, du hast noch nicht verstanden, wer Jesus ist. Gut, dass du hier bist. Jesus ist dein König. Und deswegen kann er sagen, ich befehle und wir gehen. Ich befehle und wir gehen. Und was macht das mit deinem Herzen, wenn du diese Vokabeln hörst? In Deutschland haben wir eine Schwierigkeit, wenn es um Gehorsam geht. Da kriegen einige ganz schnell kalte Füße wie Befehlen. Hey, es gibt nichts Besseres, wenn der König der Könige dein Freund ist und dir befiehlt. Weil du weißt, er hat eine Weisheit, die ich nicht habe. Er kennt den Anfang schon, er kennt das Ende schon vom Anfang her. Er weiß, wohin die Reise geht. Und wenn ich weiß, er ist komplett gut, komplett weise, hat alle Erkenntnis, die man sich denken kann, und er sagt mir, Waldemar, ich sage dir, wir gehen dorthin. Wer bin ich, dass ich mich dagegen sträube? Und ich sträube mich nicht dagegen. Also mein Fleisch schon manchmal, aber mein Geist weiß, ich soll nachfolgen. Warum? Weil ich erkannt habe, dass Jesus mehr ist als ein Lehrer. Jesus ist derjenige, dem Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben wird, vor dem alle Welt eines Tages ihre Knie beugen für alle Ewigkeit. Und wir genießen dürfen, dass wir überhaupt in seiner Gegenwart sein dürfen. Wie er uns dann in den Arm nimmt, wie er uns in seine Ehre mit hineinnimmt und wir Wertschätzung und Anerkennung von ihm empfangen, dem alle Ehre gebührt. Dieser Schriftgelehrte hat keine Ahnung, mit wem er es da zu tun hat. Er ist so wie viele, die sagen, Lehrer, ich will dir folgen, wohin du gehst. Aber Jesus sagt, ich bin der Menschensohn, mein Freund. Ich bin der König der Könige. Und es ist interessant, wenn du das Matthäus-Evangelium liest, es gibt immer wieder Situationen, ungefähr eine Handvoll Situationen, wo Menschen Jesus begegnen und ihn mit Lehrer ansprechen. Keiner dieser Situationen, wenn er mit Lehrer angesprochen wird, hat die Person, die das sagt, ein echtes Interesse, Jesus nachzufolgen. Nie. Nie. Alle, die ihn mit Lehrer ansprechen, suggerieren Respekt. Aber wenn Jesus dann in die Forderung reingeht, alles zu investieren, sich komplett Jesus zu verschreiben und ihn als Gott und König zu akzeptieren, dann gehen sie von ihm. Und hier beginnt es, dass ihn jemand so anspricht. Und interessant, wenn wir uns im 8. Kapitel bewegen und anschauen, wie der Aussätzige, also der diese Hautkrankheit hat, oder der römische Hauptmann, der Heide ist, wie diese beiden Personen auf Jesus zugehen und wie sie ihn ansprechen, die sagen nicht Lehrer, die sagen Herr. Die haben schon mehr verstanden als der Schriftgelehrte. Die haben erkannt, mit wem sie es zu tun haben. Und Jesus korrigiert sie nicht, sondern er sagt sogar, so viel wie dieser Nichtjude an Glauben hat, habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Weil er zu ihm kommt und anerkennt, wer Jesus wirklich ist. Du bist Herr, du bist König, du bist der Herrscher. Und es ist beeindruckend, dass Jesus, er sagt ja nicht nur, dass er der Menschensohn ist, sondern Jesus sagt, ich bin derjenige, dem alles gegeben wurde. Und jetzt bringt er in diesem Vers eine Spannung hinein. Er sagt nicht, mein lieber Freund, ich bin der Menschensohn, der das ganze Königtum hat, alle Herrschaft bis in alle Ewigkeit, sondern er sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Jesus, nein. Falsch. Der Menschensohn hat alles. Der Menschensohn regiert über alles. Ihm gehört alles. Was tust du? Und Jesus sagt, ich zeige euch, wie der König dient. Ich habe weniger als Füchse. Ich habe weniger als Vögel. Ich entäußere mich völlig. Ich gebe mich völlig auf. Ich gebe mich völlig hin für die Menschen, die ganz, ganz niedrig sind, die nicht angeschaut werden, die nicht mitspielen dürfen. Zu dem gehe ich und gebe alles hin für diese Leute. Und damit zeigt er dem Schriftgelehrten, bist du bereit, in diese Fußspuren zu gehen? Bist du bereit, zu denen zu gehen, die verstoßen sind? Und er zeigt ihm, der Weg des Menschensohns ist geprägt von Demut. Ich beuge mich herab zu denen, die unberührbar sind, und ich berühre sie. Und damit stellt er ihm automatisch auch die Frage, du sagst, du willst mir folgen und du willst in den Dreck hineingehen zu denen, die unberührbar sind. Wie willst du mir folgen, wenn du noch nicht einmal bereit bist, von deinem hohen Ross runterzugehen und dich mir zu unterstellen? Noch einmal, wie willst du den Weg des Menschensohns gehen, mir nachfolgen, mit zu den Leidenden gehen, wenn du noch nicht einmal bereit bist, dich mir unterzuordnen? Weil du bist immer noch, hey, wir sind gemeinsam, aber nur auf Augenhöhe, nur von Lehrer zu Lehrer. Aber wenn du in diesem Modus bleibst, wirst du nie und nimmer mir nachfolgen können, weil das bedeutet, sich zu demütigen, sich selber für nichts zu achten, für den anderen und ihm zu helfen, ihn zu retten in seiner Not, ihn zu stärken, den Schwachen zu begegnen. Du bist nicht bereit, von deiner eigenen Stärke, von deinem eigenen Status, von deinem Prestige runterzugehen, weil du in Wahrheit dich mir gar nicht unterordnest. Du denkst, wir sind auf dem gleichen Niveau. Ich bin zwar nicht Jesus, aber ich kenne solche Momente. Ich kenne so einen Schlagmensch wie den Schriftgelehrten. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen, die hier in der Gemeinde aufgeschlagen sind. Ihr könnt gar nicht euch vorstellen, wie viele Menschen hier schon durch diese Gemeinde gegangen sind. Und wie viele Menschen gesagt haben, oh, das ist meine Church, das ist meine Gemeinde. Das hat dann nicht so lange gehalten. Meistens sind die, die am lautesten schreien, auch die, die am kürzesten bleiben. Also wenn du hier neu bist, lieber nicht so laut rufen. Am Anfang im ersten Dienstjahr hat mich das noch irgendwie beeindruckt. Dachte, oh ja, super toll, die Leute wollen bleiben. Irgendwann wird man weiser und reif. Ich glaube, ich bin auf dem Weg dahin. Auf jeden Fall habe ich Menschen kennengelernt, die diese Gemeinde aufgesucht hatten. Und genauso wie der Schriftgelehrte, dann in hohen Tönen ihre komplette Bereitschaft zum Ausdruck gebracht haben, hey, wir machen gemeinsame Sache. Ich bin begeistert von dem, was hier passiert. Und Waldemar, ich bin mit dir. Und ich höre das, denke so, ey, schön, da hat jemand voll den Fokus für das, was wir hier tun. Großartig, man braucht immer Menschen, die sich investieren im Reich Gottes. Jesus hat ja auch davon gesprochen, die Ernte ist reif, die Reife ist Ernt. Die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige. Und so hört ein Pastor da sehr gut hin, wenn jemand sagt, ich bin voll Feuer und Flamme für diese Gemeinde. Und es ist immer wieder mal passiert, dass gerade diejenigen, die gesagt haben, Waldemar, ich bin voll mit dir, aber immer mit einer Haltung, aber nur Waldemar, wenn wir auch auf Augenhöhe sind. So, wenn wir Buddies sind, wenn ich mit dir eine Beziehung habe. So mit den anderen, wurde mir mal so gesagt, mit den anderen kann ich nicht so viel anfangen. So hier mit dem Pöbel. Das sind jetzt meine Worte. Ja? Aber das ist das, was zum Ausdruck kommt. Mit denen gebe ich mich nicht so, aber hey, ich möchte mit dir. Wir sind ein Dreamteam, Waldemar. Ich folge dir in allem, weil ich merke, du bist ein starker Leiter und ich folge dir. Aber es muss dann schon auch irgendwie so sein, dass wir auch auf Augenhöhe unterwegs sind. Und dann denke ich immer, wer bist denn du eigentlich, dass du denkst, dass wir auf Augenhöhe hier unterwegs sind? Und versteht mich nicht falsch. Ich denke nicht in diesem Augenblick, wenn ich so einen Gedanken denke, so,
ich bin hier der Macker und der Große. Das ist nicht der Punkt. Aber der Weg nach oben führt nach unten. Und wer bist du, dass du hier hereinschneist und dass du denkst, ohne dass du dir einen Finger krumm gemacht hast, ohne dass du auch im Glauben vorbildlich warst, ohne dass du mal angefangen hast zu dienen, dass du den Menschen begegnest, dass du dich in die Herde hineinbegibst, dass du anfängst, die Menschen zu lieben, kommst du gleich, aber ich möchte dann schon Leitungsposition übernehmen und ich möchte hier der große Spieler sein. Und eigentlich, Waldemar, möchte ich dir sagen, wie das funktioniert, eine Gemeinde zu leiten. Und dann frage ich mich, wie viele Gemeinden hast du aufgebaut? Du siehst das hier und findest das alles toll. Wo warst du, als das aufgebaut wurde? Und was hast du in der Zeit gemacht? Hier. Däumchen gedreht. Aber schön labern, wie man das Reich Gottes gestaltet. So etwas, also auf sowas kann ich wirklich verzichten. Auf sowas kann ich verzichten. Das sind Menschen, die kommen, so wie dieser Schriftgelehrte. Und es ist die geben einen Anstrich von Demut. Aber in Wahrheit sind sie hochmütig bis zur Oberkante. Weil sie nicht bereit sind zu sagen, hey, ich bin jetzt erstmal hier und ich werde in den kleinen Dingen treu sein. Und wenn ich in den kleinen Dingen treu bin, dann werde ich, wenn Gottes will, auch über größere Sachen gestellt. Und jeder, der von Gott in Verantwortung gestellt ist, der ist durch die Wüste gegangen. Der musste Demut lernen. Er musste lernen zu dienen, ehe er andere anführt. Und so ist das nicht einfach nur eine Geschichte, die wir irgendwie uns nett erzählen, sondern das, was dieser Schriftgelehrte, was ihn ausmacht, das findet sich auch heutzutage wieder. Und da müssen wir achtsam sein, dass wir nicht zu schnell den Fehler machen und alle ins Boot holen. Ja, du willst. Jesus sagt, Moment. Was ist dein Motiv? Welches Herz hast du? Und er hat bei diesem Mann nur in diesem einen Satz gehört, Alarm. Diese Person ist nicht demütig. Und diese Person erkennt nicht, wer ich bin, der Menschensohn. Und er ist nicht bereit, den Weg des Menschensohns zu gehen, der wo am Ende mündete? Am Kreuz. Dieser Mann, auf den kann ich in der Nachfolge verzichten. Zweite Korinther 8, Vers 9 heißt es. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Wir singen auch manchmal dieses Lied, Gott wurde arm für uns. Und wenn Jesus das auslebt, dann gibt er uns damit auch ein Beispiel und ein Vorbild, wie wir Jüngerschaft leben sollen. Okay, lass uns weitergehen, denn in unserer Geschichte haben wir nicht nur eine Person, die Jesus gerade unterbricht, ans andere Ufer zu gehen, sondern es ist auch eine andere Person. In Vers 21 lesen wir. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Hatten wir eben gerade die Situation, dass ein Mensch zu Jesus gekommen ist, der noch nicht in seiner Gefolgschaft war, haben wir es jetzt in Vers 21 mit einer Person zu tun, die hier ganz eindeutig als was gekennzeichnet wird? Als Jünger. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Das ist kein neuer Anwärter, sondern jemand, der Jesus kennt und Jesus kennt ihn und er ist schon irgendwie auch eine Zeit mit ihm unterwegs. Und Jesus antwortet ihm, Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wir werden auf dieses ganze Thema des Begräbnisses gleich zu sprechen kommen, aber erst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass Jesus einem Jünger sagt, folge mir nach. Ist irgendwie irritierend. Weil er ist doch ein Jünger. Und dieser Aufruf, Jesus nachzufolgen, verbinden wir wahrscheinlich, also ich zumindest, in aller Regel diejenigen, die Jesus noch nicht folgen. Dass wenn du Jesus noch nicht kennst als Herrn und König, sage ich dir heute, folge ihm nach. Aber Jesus sagt zu Jüngern allesamt, die wir hier auch sitzen, folge mir nach. Warum sagt Jesus das? Die Aufforderung von Jesus, ihm nachzufolgen, lehrt uns, dass das nicht nur für Außenstehende gilt. Wenn du Jesus nachfolgst, wird es von Zeit zu Zeit in deinem Leben, wirst du diese Worte hören. Folge mir nach. Denn das, was du gerade im Begriff bist zu tun, hat nichts mit Nachfolge zu tun. Du willst gerade eine Weichenstellung vornehmen in deinem Leben. Deswegen brauchst du als Jünger Jesu erneut den Ruf von mir, folge mir nach. Folge mir nach. Warum sagt er das? Es gibt Momente in unserem Leben, die uns auf eine Art und Weise herausfordern, wie es bislang in unserer Biografie nicht geschehen ist. Wir sind ja im Werden. Wir sind ja auf dem Weg. Und es kann Situationen in unserem Leben geben, die wir noch nicht durchlebt haben, über die wir uns noch nicht hinreichend Gedanken gemacht haben, die auf einmal so prompt irgendwie in unser Leben hineinkommen und alle Karten irgendwie neu mischen wollen, wo wir erst einmal überlegen müssen, wie können wir das, was ich jetzt hier gerade erlebe, irgendwie mit meinem Glauben synchronisieren und in Einklang bringen. Wir sollten ja nicht meinen, wenn du Jesus kennst und ihm nachfolgst, dass das immer eine glasklare Sache ist und du schon weißt, was morgen und übermorgen und überübermorgen auf dich lauert. Sondern da gibt es Dinge in deinem Leben, die bringen dich so aus der Fassung, wo du gar nicht weißt, links oder rechts, und du musst dir erstmal einen Reim darauf machen, wie kriege ich das, was mich hier gerade erwartet, mit meinem Glauben auch überein. Und so mancher fällt in eine Krise und ist in genau diesem Moment dieses Jüngers, der sich fragt, wie um Himmels Willen soll ich meine Jüngerschaft, mein christliches Dasein gestalten im Angesicht dieser Bedrohung oder dieser Krise oder dieser Herausforderungen und Fragen, mit denen ich konfrontiert bin. Weil da ist etwas in mir und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll als Christ. Und ich glaube, dass irgendwann jeder in diesen Moment kommt. Ich glaube, jeder kommt irgendwann in so eine Verzweiflung, wo er nicht weiß, was die christliche Antwort auf die Nöte in meinem Herzen sind oder auf die Umstände, die um mich herum sind. Und diese Dynamik, die wir hier lesen, dass Jesus zu ihm sagt, folge mir nach, sollte uns demütig machen. Sollte uns demütig machen, auch wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo Jesus rufen muss, hör mir zu, Jünger. Mir nach. Und immerhin hat der Jünger hier bereits schon eine Sache erlebt. Bei aller Kritik, die gleich kommen wird, eine Sache hat er nicht erlebt, sondern gelernt. Er sagt hier, Herr, erlaube mir. Er bittet um Erlaubnis. Er sagt nicht einfach, was er vorhat, sondern er weiß, als Jünger gehöre ich mir nicht mehr selbst. Ich gehöre Jesus. Und ich mache nicht die Dinge so, wie ich sie will. Ich habe natürlich Pläne, Motive, die sind auch manchmal fragwürdig. Aber er bittet Jesus um Erlaubnis. Darf ich? Und er hat verstanden, dass er ihn nicht anspricht mit Lehrer, erlaube mir, sondern Herr, erlaube mir. Sind wir schon allein in dieser Geschichte, diese Spannung auch zwischen diesen beiden Personen. Und diese Vokabel des Erlaubens, erlaube mir, kommt öfter in der Schrift vor. Und diese Vokabel wird immer dann verwendet, wenn eine Autorität über dir etwas gestattet. Zum Beispiel, wenn ein Regent oder ein König oder ein Statthalter jemanden etwas gestattet oder erlaubt. Und in diesem Modus ist Jesus hier. Er erlaubt es oder er erlaubt es auch nicht. Es ist für einige Christen vielleicht ein wundersamer Hinweis, aber auf unsere Fragen, die wir im Gebet an Jesus richten, kann es sein, dass Jesus sagt, ich erlaube es nicht. Du hast da einen Wunsch, ein Begehren in deinem Herzen und möchtest in diese Richtung. Hast du in dir diese Bereitschaft zu sagen, Jesus, erlaubst du mir das? Und auf diese Frage, wenn ich sie ehrlich stelle, können zwei Antworten kommen. Ja oder nein? Ja oder nein? Okay, gehen wir weiter. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. In Vers 22 spricht Jesus zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, was ist das denn? Maximale Irritation, da ist jemand, der hat irgendwie seine Eltern lieb, seinen Vater lieb und er sagt, ich möchte ihn beerdigen und Jesus sagt, lass mal die Toten begraben. Oh, Jesus, hier ist es so hart, hier ist es so krass, warum sagst du das? Sind Eltern egal? Sollen Kinder mit ihren Eltern so umgehen, Jesus, dass sie sagen, wenn ich Jesus in meinem Leben habe, sind mir meine Eltern eigentlich Schnuppe? Jesus, ist das, was du kommunizieren möchtest? Wenn du länger schon in dem Matthäus-Evangelium unterwegs bist mit uns, dann weißt du, dass Jesus das Gesetz Gottes sehr geschätzt hat und auf rechte Weise auch immer ausgelegt hat. Später wird Jesus in Matthäus 15, Vers 4 sagen, denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Und das sagt Jesus. Also es kann also nicht dahingehend ausgelegt werden, dass Jesus irgendwie sagt, Vater und Mutter sind jetzt egal, sie zu ehren, das war eine Option im Alten Testament, aber jetzt ist irgendwie eine neue Ehre angebrochen, wo wir autonom sind von unseren Eltern und sie völlig wurscht sind. Nein, Jesus betont, und das müssen die kleinen und die großen Kinder hier hören, die Eltern gehören geehrt. Wir ehren unsere Eltern. Jesus sagt, Gott hat gesagt. Es gibt keine Option, unsere Eltern nicht zu würdigen und nicht zu schätzen. Das heißt nicht, dass man mit allem übereinstimmen muss. Und es gibt auch echt fiese Eltern. Gerade in den vergangenen Monaten erhalten mich viele Nachrichten von Menschen, die förmlich drangsaliert wurden von ihren Eltern und im Kampf sind. Wie soll ich meine Eltern ehren in Anbetracht dieser schwierigen Situation? Heißt nicht zu sagen, dass die Eltern alles richtig machen, aber dort, wo wir Frieden sehen können, dort, wo wir Wertschätzung zum Ausdruck bringen können, dort, wo wir segnend sein können, dort sollen wir es nicht missachten und auch nicht vergessen, dass wir unsere Eltern ehren und sie schätzen. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott es gesagt hat. Trotzdem sagt Jesus zu diesem Mann, lass die Toten ihre Toten begraben. Was soll man damit anfangen? Das, daraus sich einen Sinn zu erschließen, wird nur dann funktionieren, wenn wir den historischen Kontext auch kennen. Denn er sagt zwar, lass mich hingehen, meinen Vater begraben, und wir denken, jetzt ist er gerade tot und muss jetzt begraben werden. Das wird nicht der Fall gewesen sein. Der Vater war wahrscheinlich noch gar nicht tot. Wie können wir darauf kommen? Wenn damals Menschen gestorben sind, dann ist das nicht so, dass du mit dem Bestattungsinstitut telefonierst. Das ruft dann den Pastor an und fragt, wann hast du einen Termin frei? So läuft das ungefähr. Sag, ja, in 2 Wochen vielleicht. Ja, okay, schaffen wir noch und dann kriegen wir das in 2 Wochen hin. So lief es damals nicht. Wenn du gestorben bist, dann wurdest du innerhalb von wenigen Stunden beerdigt. Das ging nicht lang. Die hatten ja keine Kühlräume, wo man lange warten kann. Das war auch irgendwie ist auch eine andere Temperatur dort drüben, ne, in Israel. Also innerhalb von wenigen Stunden wurdest du bestattet. Und wenn dein Vater gestorben ist, dann hattest du alle Hände voll zu tun. Und zwar schnell. Du hattest viel zu tun und du hast auch keine Gelegenheit gehabt, mit Rabbinern, mit Lehrern oder mit dem Menschensohn theologische Gespräche zu führen. Und vor allem, wenn jemand aus der Familie gestorben ist, warst du nicht in der Öffentlichkeit anzutreffen. Das ist für uns vielleicht so, warum nicht? Ja, also wenn jetzt bei mir jemand aus der Familie sterben würde, ist jetzt vielleicht ein sehr saloppes Beispiel, aber ich habe abends dann nichts mehr zu essen im Kühlschrank, dann gehe ich halt zum Supermarkt und kaufe mir noch was. So, naja, ist halt so. Damit gehst du dann nicht zum Lidl oder Aldi, um noch was zu kaufen. Du bist nicht in der Öffentlichkeit. Wenn jemand aus der Familie stirbt, dann warst du in deinen eigenen vier Wänden, hattest sehr schnell zu handeln und warst eigentlich abgeschottet von allem und warst erst recht nicht bei jemandem, der gerade irgendwie die Bibel gelehrt hat und in seiner Umgebung und hast mit ihm irgendwie einen Plausch gehalten. Der Vater des Sohnes ist nicht tot. Was der Jünger hier machen möchte, ist, er möchte seine Jüngerschaft und seine Nachfolge möchte er verzögern. Er möchte sagen, bis mein Vater gestorben ist, bis das eintrifft, möchte ich noch zu Hause bleiben. Jetzt ist noch nicht die Zeit, dir nachzufolgen. Ich möchte erst, wenn ich von meiner Familie sozusagen frei bin, dann möchte ich dir folgen. Der Vater ist noch nicht tot. Und das weiß Jesus. Erstmal daheim bleiben, vielleicht sogar für Jahre, bis dieser Moment eingetreten ist, dass er gestorben ist. Und dann bin ich frei, Jesus. Dann kann ich dir folgen. So haben wir viele Ausreden, wenn Jesus mit Menschen in Kontakt kommt, dass sie sagen, naja, ich habe gerade geheiratet und ich habe mir gerade ein Land gekauft. Ihr kennt diese Geschichten, ja, diese Ausreden, wo man denkt so, hä? Was hat das damit zu tun? Und das ist diese Situation. Jesus, ich bin halt daheim und meine Eltern sind halt auch noch da und irgendwann werde ich frei sein, irgendwann werde ich autonom sein, wo ich dann meine Entscheidungen für mich treffe, aber jetzt ist das noch nicht in Ordnung. Jetzt kann ich das noch nicht machen. Und Jesus konfrontiert den Jüngern damit. Weißt du überhaupt, worum es hier geht im Reich Gottes? Bist du dir im Klaren darüber, dass deine Gesinnung auf den Tod ausgerichtet ist? Dass dein Denken komplett nur von Vergänglichkeit bestimmt ist und du zu Hause einfach wartest, bis irgendwie diese familiären Bindungen sich auflösen und dann kann ich kommen. Wenn ihr denkt, sowas ist heutzutage nicht möglich, weit gefehlt. So mancher ist erst bereit, Jesus vollkommen Treue zu erweisen, wenn die Eltern tot sind. Ich kenne solche Individuen, die sagen, wenn ich Jesus komplett folge, mich zum Beispiel taufen lasse, was würde ich dann meinen Eltern antun? Jesus, erst wenn meine Eltern gestorben sind, dann. Diese Weise der Ausrede haben wir bis heute. Familiäre Bindungen oder Menschenfurcht, Erwartungshaltungen, die irgendwie im Raum sind, die können so eine Kraft auf uns ausüben, dass wir Jesus sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber erst, wenn der Grund zur Menschenfurcht weg ist. Und in diesem Spiel befindet sich dieser junge Mann und Jesus zeigt ihm, du schaust auf Irdisches, du schaust auf Vergänglichkeit, aber mit Jesus ist der Himmel auf die Erde gekommen. Und wer Jesus nachfolgt und nach dem Reich Gottes trachtet, der wird den Toten das Leben bringen. Und nicht einfach warten, bis sie sterben, sondern wird anfangen, das Licht, was er hat, zu denen zu bringen, die nicht Licht haben, sondern in der Finsternis sind. Und er sagt ihm, du bist nur auf Tod ausgerichtet. Du hast überhaupt gar kein Interesse, wie das Reich Gottes dein Familienleben beeinflussen kann. Und diese Passage soll uns auch zeigen, dass wir uns oft entschuldigen, dass die Umstände um uns herum irgendwie die Art und Weise unserer Nachfolge bestimmen müssten. Die Umstände definieren, wie wir Jesus nachfolgen. Und Jesus zeigt hier, ich stelle alles auf den Kopf und sage dir, dass das Reich Gottes, wenn es in deinem Leben wirksam wird, deine Umstände beeinflussen werden wird und muss. Es ist nicht andersrum. Du kannst nicht sagen, ja, meine Nachfolge aufgrund meiner äußeren Umstände und meiner Situation, meiner beruflichen Situation, meiner familiären Situation, meiner gesundheitlichen Situation ist es halt so. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Den Rest werde ich schon handeln. Du wirst schon versorgt sein. Und dann braucht es manchmal einen wahnsinnigen Schritt,
Der ist für manche größer als überhaupt der Schritt der Bekehrung. Überhaupt Jesus als Herrn zu akzeptieren, ist bei manchen Menschen der Schritt, sich von Menschen loszusagen, dass nicht ihnen meine absolute Loyalität gehört, sondern Jesus allein. Manchmal größer als zu akzeptieren, dass Jesus Herr und Heiland ist. Und in diesem Modus ist dieser junge Mann. Aber Jesus, so heißt ja auch unsere Predigt, Jesus setzt den Standard, nicht du. Jesus setzt den Standard. Und das Spannende ist, was Matthäus hier macht, ist, wie entscheiden sich die beiden Männer, mit denen wir hier konfrontiert sind? Wir wissen es nicht. Das lässt er offen. Warum? Weil wir gefragt sind. Wie schreiben wir die Geschichte zu Ende? Nach welchem Standard leben wir unseren Glauben? Ist das ein Standard, den wir selber definieren? Oder akzeptieren wir, dass der Menschensohn befiehlt und uns sagt, in welcher Spur die Nachfolge läuft? Und damit lässt uns dieser Text, aber lässt uns nicht in Ruhe. Das ist eine Frage an uns. Herr, gib uns Weisheit. Gib uns Mut, dass wir klare Sache machen und nicht rumeiern.